Abschnitt 26 von Der Engel vom westlichen Fenster von Gustav Meyrink, gelesen für ligamus.eu. Diese Aufnahme darf frei weitergegeben und für jeden Zweck verwendet werden. Eine elende Lampe brennt trüb im Gemach. Schlaf will mich übermannen, nach Tage und Nächte langem Grübeln, Studieren und Warten. Meine Augen sind entzündet und sie brennen, wie meine Seele brennt nach Ruhe. Kelly ist zurückgekommen. Ich habe ihm vorgestellt, wie ich mich abgequält, in den Sinn der Pergamente des heiligen Dunstan einzudringen. Habe ihm das furchtbare Schicksal vor Augen gerückt, das uns allen zusammendroht, wenn die Forderungen des Kaisers unerfüllt bleiben. Kelly liegt halb schlafend in dem Lehnstuhl, in dem ich mir das Hirn zermartert habe. Er hat ein ganz spitzes Gesicht bekommen. Seine Augen glimmen manchmal unter halbgeschlossenen Lidern hervor, das mich wie prickelnden Schauer überläuft. Was denkt, was brütet dieser Mensch? Und was soll ich tun? Mich schüttelt das Fieber der Angst. Ich kann nur mühsam das Zusammenschlagen meiner Zähne in diesem bald heißen, bald kalten Aufrauschen meines Blutes unterdrücken. Meine Stimme klingt rau und belegt, als ich sage, »Du weißt nun ganz genau, lieber Freund, wie die Dinge liegen. Wir müssen von jetzt an in kaum mehr als 3 Tagen das Rezept der Tinkturbereitung, das Geheimnis des Pulvers aus St. Dunstans Grab entziffert haben, sonst sind wir wie die Jahrmarktsbetrüger angesehen und demgemäß behandelt. Wir sind der Inquisition ausgeliefert und brennen in wenigen Tagen wie, die Worte zwängen sich mir zwischen die Zähne, wie der Bartlett Green im Tower zu London. So gib halt dem Kaiser das Buch. Kellys Trägheit wirkt aufreizender als der schlimmste Hohn. Ich kann ihm doch das Buch nicht geben, das ich nicht lesen und entziffern kann. Mein Aufschrei lässt Kelly das Haupt ein wenig heben. Sein Blick übergleitet mich mit dem lauernden Ausdruck einer Pythonschlange. Wenn also einer uns aus dieser Fuchsfalle, in die du uns gebracht hast, retten kann, so bin ich das, nicht wahr? Ich nicke nur stumm. Was ist denn der Lohn des Winkeladvokaten, den Sir John Dee aus dem Londoner Straßendreck aufgelesen hat? »Edward«, schreie ich auf, »Edward, sind wir nicht Blutsfreunde? Habe ich nicht alles mit dir geteilt wie mit einem wahren Bruder, mehr wie mit einem Stück von mir?« »Nicht alles«, hüstelt Kelly, mich fröstelt. »Was wünschest du von mir?« »Ich von dir, Bruder?« »Nichts, Bruder.« Der Lohn, was ist der Lohn? Dein Lohn, Edward!« Kelly neigt sich im Sessel vor. »Die Geheimnisse des Engels sind unerforschlich. Ich, sein Mund, kenne die Furchtbarkeit seiner Macht. Ich habe erfahren, was dem droht, der ihm Gehorsam geschworen hat und den Gehorsam nicht hält. Ich rufe den Engel nicht mehr.« »Edward!« schreit aus mir die unmenschliche Angst. »Ich rufe ihn nicht mehr, John, es sei denn, ich weiß, dass den Befehlen, die er gibt, Gehorsam folgt, wie dem Sonnenstrahl aus der Wolke das spiegelnde Aufleuchten des Sees. Willst du, Bruder John Dee, den kommenden Befehlen des grünen Engels vom westlichen Fenster gehorchen, wie ich gehorche? Habe ich je anders gewollt?« In mir bäumt sich's hoch. Kelly streckt mir die Hand entgegen. »Das sei, wie es will. Schwöre Gehorsam.« Mein Schwur erfüllt das Gemach wie ein wallender Rauch, wie Geflüster zahlloser Dämonen, wie Rauschen von grünen, ja, von grünen Engelsfittichen. Burggraf Rosenberg ist das, der da vor mir auf- und abschreitet und mit bedauernder Miene die Achseln hebt und senkt. Dann weiß ich plötzlich, wo ich bin. Das farbige Dämmerlicht, das uns umgibt, fällt durch hohe Glasfenster eines Chorumgangs, und wir stehen hinter dem Hochaltar des St. Veitsdoms auf der Burg. Wieder solch ein seltsamer Begegnungsort, wie ihn Kaiser Rudolf und seine Beauftragten immer neu zu wählen wissen, um sich vermeintlicher oder wirklicher Belauerung und der hämischen Angeberwut der Spione des Kardinallegaten zu entziehen. Hier in dem majestätischen Gotteshause glaubt sich der Vertraute des Kaisers unbeobachtet. Er bleibt endlich dicht vor mir stehen und sein ernster, guter Blick, dem ein wenig hilflose Schwärmerei beigemischt ist, versucht mein Inneres zu erforschen. Er sagt zu mir, »Sir Dee, ich vertraue euch vollkommen. Ihr sehet mir nicht danach aus, als ob ihr zwischen Galgen und Draht nach einem Silberheller haschen wollt, wie die Landstürzer und solche verzweifelten Gesellen zuweilen tun. Euch hat das rechte Wollen und der wahre Eifer um die Geheimnisse Gottes und der Natur nach Prag und in die nicht ungefährliche Nähe Kaiser Rudolfs geführt. Ich darf euch nochmals wissen lassen, die Nähe Kaiser Rudolfs ist für keinen ein Ruheport, auch für seine Freunde nicht, Sir, wie ich euch vertrauen will. Am wenigsten für die Freunde seiner großen Leidenschaft, seiner Adeptschaft. Kurz, was habt ihr mir zu sagen auf des Kaisers Befehl?« Ich verneige mich in aufrichtiger Achtung vor dem Burggrafen. Der Engel, dem wir gehorchen, hat leider noch nicht die Gnade gehabt, auf unser inbrünstiges Flehen zu antworten. Er ist bis heute stumm geblieben. Aber er wird reden, wenn die rechte Zeit gekommen ist. Er wird uns die Erlaubnis geben, zu handeln. Im Stillen wundere ich mich, wie leicht mir die Lüge, die rettende Ausflucht von den Lippen geht. Ihr wollt also, dass ich meinem Monarchen glaubhaft mache, es hängt nur von der Erlaubnis des von euch sogenannten Engels ab, dass ihr der Majestät die Rezepte aus dem Grab des heiligen Dunstan ausliefert? Gut, aber wer verbirgt dem Kaiser, dass euer Engel die Erlaubnis je erteilen wird? Ich mache euch nochmals aufmerksam, Sir Dee, der Kaiser lässt nicht mit sich spaßen. Der Engel wird seine Erlaubnis geben, Graf, ich weiß es. Ich bürge dem Kaiser Zeit gewinnen, das ist alles, was mir übrig bleibt. Euer Edelmannswort? Mein Edelmannswort. Es soll mir gelingen, Sir. Ich will mir Mühe geben, die Majestät zu überreden, Geduld mit euch zu haben. Es geht um mein eigenes Wohlbefinden dabei, möget ihr wissen, Sir. Aber ich gedenke eurer und eures Freundes Versprechen, dass ihr mich wolle teilhaben lassen an den Einweihungen, die das Buch verheißt. Ist und bleibt auch das euer Manneswort? Mein Wort, Graf. Man wird also sehen, was sich tun lässt. Heda? Rosenberg fährt herum. Hinter ihm taucht aus der Tiefe einer der Kapellen, die den Chorumgang begleiten, eine schwarze Gestalt. Die Priesterkutte verneigt sich tief im Vorbeischlurfen. Der Burggraf schaut dem Mönch erbleichend nach. Nattern, wohin man tritt. Wann wird man dieses Nest des Verräters ausräuchern? Jetzt hat der Kardinallegat wieder Stoff zu berichten. Der drohende Doppelschlag der zweiten Stunde zittert vom Turm der Prager Teinkirche durch die Nachtluft. Ein zorniges Sausen des nachschwingenden, erzenen Ungeheuers da droben im Kirchengebälk zischt herab und durch das Haus Dr. Hayeks, des kaiserlichen Leibarztes, darin wir wohnen. Wir stehen vor der schweren Gelasstür und Kelly dreht den Schlüssel. Sein Gesicht ist ausdruckslos und leer, wie immer in den Stunden, die dem Erscheinen des grünen Engels vorausgehen. Kienfackeln in den Händen klimmen wir eine eiserne Leiter, die kein Ende nehmen will, in gähnende, furchtbare Tiefe hinab. Kelly voran, über mir mein Weib Jane. Die Leiter ist mit armdicken Klammern in die Felswand eingeschmiedet, denn es ist kein gemauerter Raum, in den wir hinabsteigen. Es ist eine steinerne Höhle, ein Krater vielleicht aus grauer Vorzeit, der sich durch strudelndes Wasser gebildet haben mag. Auf ihm steht das Haus des Doktors Hayek. Aber die Luft ist trocken, nicht nass und dumpf wie in den Grotten. Tot und dürr ist sie wie die Wüstenluft, dass bald die Zunge mir am Gaumen klebt, trotz der schrecklichen Kälte, die zunimmt Schritt vor Schritt, wie es mehr und mehr in die Tiefe geht. Von unten herauf bis zur gewölbten Mauerdecke des Abgrunds haucht ein erstickender Geruch nach trocknenden Pflanzen und den fremdländischen Drogen, die der Leibarzt hier aufzubewahren pflegt, empor, und ein quälender Husten befällt mich. Die Wände sind mattschwarzes, glattgemeißeltes Gestein. Ich kann nur ahnen, wo sie sind. Die lautlose Finsternis verschlingt Geräusch wie auch den spärlichen Schein unserer Kienlichter. Mir ist, als stiege ich in den grenzenlosen Raum des Weltalls selbst hinab. Wohl 30 Fuß mag die Kellerdecke über uns liegen, da fasse ich festen Fuß. Versinke bis zum Knöchel in einer weichen, schwarzen, aschigen Bodenschicht, die aufstäubt bei jedem Schritt. Fahl wie Schemen leuchten da und dort die Umrisse von Dingen auf. Von einem breiten Tisch, von Fässern und Pflanzensäcken aus der dicken Finsternis. Ich stoße mit der Stirn gegen einen im Raum hängenden, klirrenden Gegenstand, eine Ampel aus Steingut. Sie baumelt an einer eisernen Kette, die in undurchdringliche Nacht emporläuft. Kelly zündet die Ampel an. Ihr elendes Licht erhellt unsere Gestalten kaum zur Hälfte. Allmählich schimmert ein grauer, brusthoher Steinwürfel vor mir auf. Wir treten hinzu und sehen eine gemauerte Einfriedung, wohl eine Manneslänge im Geviert, aus deren Innerem ein Schacht wie ein Abgrund uns entgegengähnt. St. Patrick's Loch, muss ich denken. Dr. Hayek hat mir von diesem Schacht erzählt und von dem Grauen aus dem Volksmund, das darüber umläuft. Seine Tiefe ist nicht abzumessen. Es heißt, in ganz Böhmen, er führe senkrecht hinab zum Mittelpunkt der Erde in einen kreisrunden, meergrünen See, in dem Gäa, die Mutter der Finsternis, hause auf einer Insel. Fackeln, hinabgelassen, erlöschen, wie sich immer und immer wieder gezeigt hat, alsbald schon in geringer Tiefe, erstickt von giftigen Gasen der Dunkelheit. Mein Fuß stößt an einen faustgroßen Stein. Ich hebe ihn auf und werfe ihn hinab in den Schlund. Wir beugen uns über die Brustwehr und lauschen. Lauschen, lauschen. Nicht das mindeste Geräusch, das verriete, der Stein habe Grund erreicht. Lautlos ist er in der Tiefe verschwunden, wie in das leere Nichts aufgelöst. Plötzlich beugt sich Jane so schnell und weit vornüber, dass ich sie am Arm fasse und zurückreiße. »Was tust du?« schreie ich. Die Luft ist so unbeschreiblich trocken, dass die Worte fast tonlos aus meiner Kehle kommen. Jane antwortet nicht. Ihr Gesicht ist verzerrt. Dann sitze ich neben ihr an dem wurmstichigen Tisch auf einer Kiste und halte ihre Hand, die wie zu Tod und Eis erstarrt ist in der uns umfangenden, grässlichen Kälte. Kelly ist mit der seltsamen Ruhelosigkeit, die als Vorzeichen die sichtbare Nähe des Engels verkündet, auf einen Stapel von Säcken hinaufgeklettert und sitzt dort hoch oben mit gekreuzten Beinen, das Kinn vorgestreckt mit dem spitzen Bart, den Kopf ins Genick gerückt und die Augäpfel nach innen gedreht, dass nur noch das Weiße darin glitzert wie milchiges Glas. Er sitzt so hoch, dass der Schein der brennenden Ampel, deren Flamme unbeweglich steht, als sei sie gespenstisch eingefroren, von unten her seine Züge matt erhellt und den Schatten seiner Nase nach aufwärts fallen macht auf seine Stirn wie ein verkehrtes schwarzes Dreieck oder ein kantiges Loch tief hinein in seinen Schädel. Ich warte, dass seine Atemzüge länger werden, um die Beschwörung des Engels vorzunehmen, wie ich das kenne seit den Tagen von Mortlake her. Meine Augen sind gebannt in die Finsternis vor mir gerichtet. Ein inneres Gefühl raunt mir zu, von der Stelle her, wo die Brustwehr des Schachtes steht, müsse mir eine Erscheinung kommen. Ich warte auf einen grünen Lichtschimmer, aber es ist, als würde die Dunkelheit dort nur noch tiefer und dichter. Und dichter und tiefer wird sie, da ist längst kein Zweifel mehr. Sie ballt sich zusammen zu einem Klumpen von unbegreiflicher, unfassbarer, unvorstellbarer Schwärze, das äußerste Blindheit des Auges dagegen helle zu nennen wäre. Die Finsternis, die im Raume liegt, erscheint mir plötzlich dagegen wie grau. Und der schwarze Klumpen nimmt die Umrisse einer weiblichen Gestalt an, die gleich darauf als wabernder Rauch über dem Abgrund des Schachtes schwebt und bebt. Ich kann nicht sagen, ich sehe sie, mit dem leiblichen Auge sehe ich sie nicht. Ich sehe sie mit einem inneren Organ, dem der Name Auge nicht zukommt. Immer deutlicher und schärfer nehme ich sie wahr. Trotzdem nicht der kleinste Schimmer der Ampel auf sie fällt. Ich sehe sie schärfer, als ich je etwas Irdisches gesehen habe. Es ist eine weibliche Gestalt, obszön und doch von einer wilden, sinnesverwirrenden, fremdartigen Schönheit. Ihr Kopf ist der einer riesigen Katze, ein Kunstwerk, kein lebendes Wesen. Ein Götzenbild ägyptischen Ursprungs wohl will mich befallen, denn das Hirn schreit mir zu, das ist die schwarze Isais des Bartlett Green. Aber das grauenhafte Gefühl gleitet machtlos von mir ab, so furchtbar im Bann hält mich der Anblick des verzehrend schönen Bildes. Mir wird, als müsse ich aufspringen hin zu ihr, der Dämonin, um mich, kopfüber hinabzustürzen in den bodenlosen Abgrundtrichter zu ihren Füßen, sinnesverwirrt vor, ich habe keinen Namen für den wilden Selbstvernichtungstrieb, der nach mir krallt. Da schimmert ein fahlgrüner Schein von irgendwo im Raum. Ich kann die Quelle des Lichtes nicht finden. Der matte Glanz ist überall um uns her. Die Gestalt der Katzengöttin ist verschwunden. Die Atemzüge Kellys sind langsam, ruhevoll und laut geworden. Der Augenblick ist gekommen, dass ich die Beschwörungsformel sagen muss, wie sie mir mitgeteilt worden von den Geistern vor vielen Jahren schon. Worte einer mir unbekannten barbarischen Sprache sind's, aber ich weiß sie auswendig wie das Vaterunser. Sie sind mir lange, lange in Fleisch und Blut übergegangen. Gott, wie lange schon! Ich will sie laut hersagen, aber eine unsagbare Angst befällt mich. Geht dieses Angstgefühl von Jane aus? Ihre Hand zittert. Nein, sie bebt. Ich raffe mich auf. Es muss sein. Hat nicht Kelly heute Morgen gesagt, jetzt in der Nacht um die zweite Stunde werde der Engel uns einen großen Befehl geben und das letzte, so namenlos heiß ersehnte, seit so vielen Jahren mit brennendem Herzen erflehte Geheimnis enthüllen? Ich öffne den Mund und will das erste Wort der Zitation hervorstoßen. Da sehe ich die Gestalt des Rabbi Löw wie in weiter Ferne ragen, die Hand erhoben und darin das Opfermesser. Und gleich darauf taucht wiederum über dem Schacht für weniger als einen Augenblick die schwarze Göttin auf. In ihrer linken Hand hält sie einen kleinen ägyptischen Frauenspiegel und in der rechten ein Ding wie aus Onyx, das aussieht, als sei es eine Speerklinge oder die Spitze einer Lanze oder ein aufwärts gerichteter Dolch. Gleich darauf sind beide Gestalten verschlungen von einem grellen grünen Glanz, der von Kelly herstrahlt und auf mich herabfällt. Geblendet schließe ich die Augen. Mir ist, als schlösse ich sie für immer, um nie mehr das Licht dieser Erde zu schauen. Aber es ist nicht Todesangst. Es ist das Empfinden, gestorben zu sein, und ruhigen, erstorbenen Herzens sage ich laut die Beschwörungsformel. Als ich aufblicke, ist Kelly verschwunden. Wohl sitzt noch jemand dort oben auf dem Säckestapel, und die gekreuzten Beine sind die Kellys. Ich erkenne sie deutlich in dem grünen Licht an den plumpen Schuhen des Landstreichers. Aber der Leib, die Brust und das Gesicht sind verwandelt. Verwandelt auf rätselhafte, unbegreifliche Weise. Der Engel, der grüne Engel ist's, der da oben kauert mit gekreuzten Beinen, wie die alten Mendeer Persiens den sitzenden Teufel abbilden. Viel kleiner ist der Engel, als ich ihn jemals gesehen habe, aber seine Züge, die drohenden, furchtbar erhabenen Züge sind es, die mir so wohl bekannten. Der Körper wird strahlend und durchscheinend, gleich einem ungeheuren Smaragd, und die schräg stehenden Augen leuchten wie lebendige Mondsteine. Die schmalen, feinen Mundwinkel sind hochgezogen, in starrem, schönem, rätselvollem Lächeln. Die Hand in der meinen ist leichenhaft still geworden. Ist Jane tot? Sie wird so tot sein, wie ich es bin, sagt mir ein Gedanke. Sie wartet wie ich, das weiß ich, das fühle ich, auf einen furchtbaren Befehl. Wie wird dieser Befehl sein, frage ich mich. Nein, ich frage mich nicht, denn in mir ist ein Wissen, wie er lauten wird. Aber ein Wissen, das nicht bis empordringt in mein denkbares Gehirn. Ich lächle. Da kommen aus dem Munde des grünen Engels Worte. Höre ich sie? Verstehe ich sie? Es muss wohl so sein, denn das Blut steht still in mir. Das Opfermesser, das ich bei dem Rabbi Löw gesehen habe, wühlt in meiner Brust, in meinen Eingeweiden, in meinem Herzen, in meinen Knochen, zerreißt mir Sehnen, Haut und Hirn. Eine Stimme zählt dabei wie ein Marterknecht, laut und langsam, grauenvoll langsam in meine Ohren von 1 bis 72. Habe ich jahrhundertelang in namenlos peinvoller Totenstarre gelegen? Bin ich dann erst aufgewacht, um die entsetzlichen Worte des Engels zu hören? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, ich halte die eiskalte Frauenhand in der meinen und bete wortlos, Jane möchte gestorben sein. In mir brennen wie Feuer die Worte des grünen Engels fort. Da ihr Gehorsam geschworen habt, so will ich euch endlich das Geheimnis aller Geheimnisse offenbaren. Doch müsst ihr zuvor das letzte Menschentum von euch streifen, damit ihr werdet, wie die Götter sind. Dir, John Dee, getreuer Knecht, befehle ich, du sollst dein Weib Jane, meinem Diener Edward Kelly, ins Brautbett legen, damit auch er ihrer teilhaftig werde und sich ihrer erfreue als irdischer Mann eines irdischen Weibes. Denn ihr seid Blutsbrüder und zusammengeschmiedet, wie auch Jane, dein Weib, zu einem Dreibund, der ewiglich besteht im Reiche der grünen Welt. Freue dich, John Dee, und jauchze. Wieder und wiederum wühlt ohne Unterlass in meiner Seele und in meinem Leibe das furchtbare Opfermesser, und ich brülle in mich hinein das Gebet, den verzweifelten Schrei nach Erlösung von Leben und Bewusstsein. Von zuckenden Schmerzen geweckt fahre ich empor. Ich sitze verkrümmt in meinem Schreibtischstuhl, vor mir in erstorbenen Fingern noch immer krampfhaft den Kohlekristall John Dees haltend. Zerschnitten hat auch mich das Opfermesser, zerschnitten in 72 Teile. Und die Schmerzen, die unsinnigen Schmerzen werfen ihre Wellen messerscharfen Lichtbändern gleich, durch unendliche Räume, unendliche Zeiten, treffen auch mich, gehen durch mich hindurch, Licht jahrelang, von Sternenferne zu Sternenferne, so will mir scheinen. Ende von Abschnitt 26, gelesen von Hokuspokus.